Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Ф и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Wir beginnen jetzt. Sprecher A.
Naja, wenn man mich fragen würde, was mir zurzeit in meinem Leben fehlt, dann würde ich sagen, die Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringen kann. Ich bin ja in der 12. Klasse und habe also unter der Woche abends dafür kaum Zeit. Und am Wochenende, da soll ich meistens mit den Eltern aufs Land fahren, im Garten helfen. Oder so. Ich will aber sehr in der Stadt bleiben, um mich am Wochenende mit meinen Freunden zu treffen. Wenn das klappt, da bin ich glücklich darüber.
Sprecherin B.
Ist ja Logo, dass ich traurig bin. Es steht mir der lange Sommer ohne meine beste Freundin bevor. Ja, ich kann bloß verstehen, dass man vielleicht nur einmal im Leben die Chance hat, nach Australien zu fahren. Und bloß nicht als Tourist für ein paar Wochen, sondern für den ganzen Sommer in einer Gastfamilie. Da kann ich mich trotzdem nur im Maße für sie freuen. Denn ich bleib 3 Monate ohne sie und das zum ersten Mal, seit wir uns kennen.
Sprecher C.
Tja, ich könnte nicht behaupten, dass mein Freund ein netter Kerl ist und ich mich über ihn nie geärgert habe. Er ist ja kein Engel, das brauche ich mir nicht erklären zu lassen. Aber fast immer auf ihn böse sein und meinen, er ist ein Idiot, man sollte sich von ihm fernhalten, da kann ich meine Eltern nicht verstehen. Ich finde, sie sollten es lieber lassen, immer wieder zu versuchen, mir zu zeigen, wie blöd mein Freund ist und dadurch unsere Freundschaft zu zerstören.
Sprecherin D.
Ich finde es ja wirklich toll, eine Freundin zu haben, die mir immer sagt, was sie wirklich meint und nicht einmal versucht, dir zu schmeicheln. Ich habe solche Freundin. Und ich bin auch froh, dass sie immer ehrlich zu mir ist. Passt mir ein Kleid oder ein Rock nicht besonders gut, dann erfahre ich davon gleich von meiner Freundin. Dabei meint sie es nicht böse, sondern will meistens, dass ich gut aussehe. Wir gehen deswegen fast immer zusammen neue Sachen kaufen.
Sprecher E.
Ich habe es manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, das kennt ja jeder. Man findet einige Vor-, aber auch nicht weniger Nachteile und kommt nicht weiter. Die meisten, die ich kenne, gehen dann zu Eltern und quälen sie mit ihren Fragen weiter. Ich tue es auch. Ich frage aber fast immer meinen Freund nach einem Rat. Und erst, wenn sowohl mein Freund als auch meine Eltern gleicher Meinung sind, bin ich sicher, dass ich nichts Falsches mache.
Sprecherin F.
Ich kenne viele Leute, die nehmen es nicht tragisch wahr, wenn ihre Freunde aufeinander losschreien und danach eine gute Woche einander aus dem Weg gehen und sich nicht begrüßen wollen. Ich bin da eher eine Ausnahme. Ich nehme jeden Konflikt, zu dem es unter meinen Freunden kommt, sehr nahe zu Herzen. Das macht mich fast krank. Das wissen fast alle meine Freunde. Deswegen versuchen sie, sich möglichst schnell zu versöhnen, was aber nicht immer klappt.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. Jetzt hören Sie die Texte das zweite Mal.
Sprecher A.
Naja, wenn man mich fragen würde, was mir zurzeit in meinem Leben fehlt, dann würde ich sagen, die Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringen kann. Ich bin ja in der 12. Klasse und habe also unter der Woche abends dafür kaum Zeit. Und am Wochenende, da soll ich meistens mit den Eltern aufs Land fahren, im Garten helfen oder so. Ich will aber sehr in der Stadt bleiben, um mich am Wochenende mit meinen Freunden zu treffen. Wenn das klappt, da bin ich glücklich darüber.
Sprecherin B.
Ist ja Logo, dass ich traurig bin. Es steht mir der lange Sommer ohne meine beste Freundin bevor. Ja, ich kann bloß verstehen, dass man vielleicht nur einmal im Leben die Chance hat, nach Australien zu fahren. Und bloß nicht als Tourist für ein paar Wochen, sondern für den ganzen Sommer in einer Gastfamilie. Da kann ich mich trotzdem nur im Maße für sie freuen. Denn ich bleib 3 Monate ohne sie und das zum ersten Mal, seit wir uns kennen.
Sprecher C.
Tja, ich könnte nicht behaupten, dass mein Freund ein netter Kerl ist und ich mich über ihn nie geärgert habe. Er ist ja kein Engel, das brauche ich mir nicht erklären zu lassen. Aber fast immer auf ihn böse sein und meinen, er ist ein Idiot, man sollte sich von ihm fernhalten, da kann ich meine Eltern nicht verstehen. Ich finde, sie sollten es lieber lassen, immer wieder zu versuchen, mir zu zeigen, wie blöd mein Freund ist und dadurch unsere Freundschaft zu zerstören.
Sprecherin D.
Ich finde es ja wirklich toll, eine Freundin zu haben, die mir immer sagt, was sie wirklich meint und nicht einmal versucht, dir zu schmeicheln. Ich habe solche Freundinnen. Und ich bin auch froh, dass sie immer ehrlich zu mir ist. Passt mir ein Kleid oder ein Rock nicht besonders gut, dann erfahre ich davon gleich von meiner Freundin. Dabei meint sie es nicht böse, sondern will meistens, dass ich gut aussehe. Wir gehen deswegen fast immer zusammen neue Sachen kaufen.
Sprecher E.
Ich habe es manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, das kennt ja jeder. Man findet einige Vor-, aber auch nicht weniger Nachteile und kommt nicht weiter. Die meisten, die ich kenne, gehen dann zu Eltern und quälen sie mit ihren Fragen weiter. Ich tue es auch. Ich frage aber fast immer meinen Freund nach einem Rat. Und erst, wenn sowohl mein Freund als auch meine Eltern gleicher Meinung sind, bin ich sicher, dass ich nichts Falsches mache.
Sprecherin F.
Ich kenne viele Leute, die nehmen es nicht tragisch wahr, wenn ihre Freunde aufeinander losschreien und danach eine gute Woche einander aus dem Weg gehen und sich nicht begrüßen wollen. Ich bin da eher eine Ausnahme. Ich nehme jeden Konflikt, zu dem es unter meinen Freunden kommt, sehr nahe zu Herzen. Das macht mich fast krank. Das wissen fast alle meine Freunde. Deswegen versuchen sie, sich möglichst schnell zu versöhnen, was aber nicht immer klappt.
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Г соответствуют содержанию текста. 1. Richtig. Какие не соответствуют? два – фальш, и о чем в тексте не сказано. То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. Три – текст sagt dazu nichts. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Wir beginnen jetzt.
Hallo Uta, hast du gehört, die neue deutsche Ausgabe des Guinness Buch der Rekorde wurde am Donnerstag in der Stadt Hamburg vorgestellt?
Tja, am größten, am schnellsten, am höchsten. Weißt du, Boris, ich interessiere mich für solche Dinge nicht. Aber vor kurzem habe ich einen Artikel über Nick Wallenda und seinen Seilspaziergang über die Dächer Chicagos gelesen.
Nick Wallenda ist süchtig danach, die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer zu bekommen. Er riskiert sein Leben dafür jedes Jahr wieder. 2012 balancierte er auf einem Hochseil über die Niagarafälle, 2013 über den Grand Canyon. In diesem Jahr spannt er sein Seil zwischen Wolkenkratzern in Chicago und stellt dort seinen 10. Rekord auf.
Aber diesmal balancierte er mit verbundenen Augen übers Seil.
Cool. Ich will auch einen neuen Rekord aufstellen.
Was du nicht sagst. Und was willst du machen?
Rückwärts mit verbundenen Augen Roller fahren. Und zwar möglichst schnell.
Das klingt verrückt.
Genau solche Aktionen stehen aber im Guinness-Buch der Rekorde.
Aber um darin aufzutauchen, muss man ein paar Sachen beachten. Einfach loslegen und den Leuten Bescheid sagen, geht nicht.
Ich weiß das. Wenn man einen neuen Rekord aufstellen will, sollte man zuerst gucken, gibt es etwas Ähnliches schon? Denn wenn das so ist, sagen die Mitarbeiter der Buchfirma, nein, danke, das haben wir schon. Gibt es noch nichts Ähnliches, heißt es, den Rekord anmelden. Dabei erklärt man genau, wie das Ganze abläuft. Beim Rückwärtsrollerfahren wäre es zum Beispiel, wie lange ist die Strecke? Was ist das für ein Roller? Die Antwort auf solchen Fragen trägt man auf der Internetseite der Rekorde des Buches ein.
Woher weißt du das alles?
Ich habe schon im Internet recherchiert und Informationen gesammelt.
Du hast dich aber gut vorbereitet. Und was macht man dann?
Mitarbeiter der Firma lesen dann alles durch. Anschließend formulieren sie genau die Regeln für den Rekordversuch. Diese bekommt man nach ein paar Wochen zugeschickt. Es müssen zum Beispiel Zeugen dabei sein. Sie schreiben auf, was sie gesehen haben. Da brauche ich deine Hilfe. Kannst du ein Video von meinem Rekordversuch machen?
Gern. Es ist doch spannend.
Danke, die Beweise landen wieder bei den Mitarbeitern. Wenn die Fachleute meinen, alles wäre gut, dann bekommt man ein Zertifikat für den neuen Weltrekord.
Tada! Der schnellste Rückwärtsrollerfahrer der Welt. Das heißt, dein Name könnte in der nächsten deutschen Ausgabe des Guinness-Buches der Rekorde stehen.
Hoffentlich, aber darin tauchen nicht alle Rekorde auf. Es sind jedes Jahr tausende neue, also einfach zu viele.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal.
Hallo Uta, hast du gehört, die neue deutsche Ausgabe des Guinness Buch der Rekorde wurde am Donnerstag in der Stadt Hamburg vorgestellt?
Tja, am größten, am schnellsten, am höchsten. Weißt du, Boris, ich interessiere mich für solche Dinge nicht. Aber vor kurzem habe ich einen Artikel über Nick Wallenda und seinen Seilspaziergang über die Dächer Chicagos gelesen.
Nick Wallenda ist süchtig danach, die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer zu bekommen. Er riskiert sein Leben dafür jedes Jahr wieder. 2012 balancierte er auf einem Hochseil über die Niagarafälle, 2013 über den Grand Canyon. In diesem Jahr spannt er sein Seil zwischen Wolkenkratzern in Chicago und stellt dort seinen 10. Rekord auf.
Aber diesmal balancierte er mit verbundenen Augen übers Seil.
Cool. Ich will auch einen neuen Rekord aufstellen.
Was du nicht sagst. Und was willst du machen?
Rückwärts mit verbundenen Augen Roller fahren. Und zwar möglichst schnell.
Das klingt verrückt.
Genau solche Aktionen stehen aber im Guinness-Buch der Rekorde.
Aber um darin aufzutauchen, muss man ein paar Sachen beachten. Einfach loslegen und den Leuten Bescheid sagen, geht nicht.
Ich weiß das. Wenn man einen neuen Rekord aufstellen will, sollte man zuerst gucken, gibt es etwas Ähnliches schon? Denn wenn das so ist, sagen die Mitarbeiter der Buchfirma, nein, danke, das haben wir schon. Gibt es noch nichts Ähnliches, heißt es, den Rekord anmelden. Dabei erklärt man genau, wie das Ganze abläuft. Beim Rückwärtsrollerfahren wäre es zum Beispiel, wie lange ist die Strecke? Was ist das für ein Roller? Die Antwort auf solchen Fragen trägt man auf der Internetseite der Rekorde des Buches ein.
Woher weißt du das alles?
Ich habe schon im Internet recherchiert und Informationen gesammelt.
Du hast dich aber gut vorbereitet. Und was macht man dann?
Mitarbeiter der Firma lesen dann alles durch. Anschließend formulieren sie genau die Regeln für den Rekordversuch. Diese bekommt man nach ein paar Wochen zugeschickt. Es müssen zum Beispiel Zeugen dabei sein. Sie schreiben auf, was sie gesehen haben. Da brauche ich deine Hilfe. Kannst du ein Video von meinem Rekordversuch machen?
Gern. Es ist doch spannend.
Danke, die Beweise landen wieder bei den Mitarbeitern. Wenn die Fachleute meinen, alles wäre gut, dann bekommt man ein Zertifikat für den neuen Weltrekord.
Tada! Der schnellste Rückwärtsrollerfahrer der Welt. Das heißt, dein Name könnte in der nächsten deutschen Ausgabe des Guinness-Buches der Rekorde stehen.
Hoffentlich, aber darin tauchen nicht alle Rekorde auf. Es sind jedes Jahr tausende neue, also einfach zu viele.
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Wir beginnen jetzt.
Wüstenexperte Michael Martin. Herr Martin, seit 30 Jahren reisen Sie immer wieder in die Wüsten der Welt. Auf was freuen Sie sich jedes Mal, bevor Sie wieder aufbrechen?
Auf diese totale Gegenwelt zu unserem Leben, das bei uns in Europa so kompliziert geworden ist. In der Wüste hingegen ist alles viel leichter, weil das Leben auf die Grundbedürfnisse reduziert ist. Man muss schauen, dass man Wasser findet und die richtige Richtung. Leben und Reisen sind hier viel einfacher.
Wie hat sich Ihre enge Verbindung zur Wüste überhaupt entwickelt?
Als Jugendlicher hat mich Astronomie interessiert und damals wollte ich unbedingt mal den Südsternhimmel sehen. Als 17-Jähriger bin ich dann mit dem Moped nach Marokko gefahren und habe zum ersten Mal die Wüste erlebt. Danach hat es mich gepackt.
Nach so vielen Jahren in diesen unwirtlichen Regionen hat man so etwas wie eine Lieblingswüste?
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist das die Königin aller Wüsten, die Sahara. Die ist einfach einzigartig auf der Erde. 25 Mal so groß wie Deutschland und sie bietet an Wüstenlandschaften alles, was es so gibt. Auch in ihren absoluten Extremen. Nach der Sahara kommt erstmal lange nichts, in jeglicher Hinsicht. Dann kommen Wüsten wie die Gobi, Namib und Atacama.
Wie muss man sich so eine Reise von Ihnen vorstellen? Sie streifen mit Ihrer Fotoausrüstung tagelang durch das Gelände, übernachten im Zelt und tauchen nach Wochen wieder in der Zivilisation auf?
Ja, so in der Art kann man sich das vorstellen. Ich tauche nach einigen Tagen etwa in einer Oase im Tschad auf. Da besteht die Zivilisation aus einem Benzinfass und einem Stand, an dem man Tomatenmark und Nudeln kaufen kann. Das ist dann mein Ausgangspunkt für die nächste Wüstenetappe, auf der mein Motorrad zur rollenden Oase wird. Da ist alles drauf, was ich zum Überleben brauche. Kamera, Wasser, Benzin, Campingausrüstung. Je nach Strecke, je nach Wüste muss ich nach 2 bis 8 Tagen eine neue Oase finden, um die Vorräte wieder aufzustocken. Ich übernachte übrigens nicht im Zelt, sondern mit Isomatte und Schlafsack unter freiem Himmel.
Streifen Sie allein durch die Wüste oder in Begleitung?
Ich bin mit meinen Freunden unterwegs gewesen oder mit einer Partnerin, mit der ich zu der Zeit zusammen war. Selten mit mehr als 2 Menschen. Sind es mehr Personen, diskutiert man dann abends mehr über die Dinge wie die Finanzmarktproblematik, als sich über die Wüste zu freuen.
Früher sind Sie mit Geländewagen durch die Wüste gefahren. Seit einigen Jahren nur noch mit Motorrad. Warum?
Damit ist man einfach flexibler. Notfalls lässt es sich auch mal auf einen LKW laden. Oder man schiebt es in eine Hütte und lässt es für einige Tage stehen. Auch der Transport ist weitaus günstiger. Und die Wüstenbewohner reagieren viel positiver darauf. Die sind alle total fasziniert davon und schauen etwa bei Grenzkontrollen nicht so genau hin. Das kommt mir zugute, denn ich habe jede Menge Fotoausrüstung dabei. Und in einigen Ländern gibt es großes Misstrauen gegen Journalisten. Da ist es nicht gut aufzufallen.
Können Sie sich erklären, woher das große Interesse für das Motorrad kommt?
So große Maschinen sind in vielen Ländern vollkommen unbekannt. Dort kennt man nur Mopeds. Dagegen wirkt mein Motorrad wie ein Raumschiff. Man hört die Leute murmeln. 240 Stundenkilometern. Oder hört die Frage wie How many cubic centimeters? Wie viel Hubraum oder auch How much? Das größte Interesse kommt natürlich von den Männern.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen.
Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal.
Wüstenexperte Michael Martin. Herr Martin, seit 30 Jahren reisen Sie immer wieder in die Wüsten der Welt. Auf was freuen Sie sich jedes Mal, bevor Sie wieder aufbrechen?
Auf diese totale Gegenwelt zu unserem Leben, das bei uns in Europa so kompliziert geworden ist. In der Wüste hingegen ist alles viel leichter, weil das Leben auf die Grundbedürfnisse reduziert ist. Man muss schauen, dass man Wasser findet und die richtige Richtung. Leben und Reisen sind hier viel einfacher.
Wie hat sich Ihre enge Verbindung zur Wüste überhaupt entwickelt?
Als Jugendlicher hat mich Astronomie interessiert und damals wollte ich unbedingt mal den Südsternhimmel sehen. Als 17-Jähriger bin ich dann mit dem Moped nach Marokko gefahren und habe zum ersten Mal die Wüste erlebt. Danach hat es mich gepackt.
Nach so vielen Jahren in diesen unwirtlichen Regionen hat man so etwas wie eine Lieblingswüste?
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist das die Königin aller Wüsten, die Sahara. Die ist einfach einzigartig auf der Erde. 25 Mal so groß wie Deutschland und sie bietet an Wüstenlandschaften alles, was es so gibt. Auch in ihren absoluten Extremen. Nach der Sahara kommt erstmal lange nichts, in jeglicher Hinsicht. Dann kommen Wüsten wie die Gobi, Namib und Atacama.
Wie muss man sich so eine Reise von Ihnen vorstellen? Sie streifen mit Ihrer Fotoausrüstung tagelang durch das Gelände, übernachten im Zelt und tauchen nach Wochen wieder in der Zivilisation auf?
Ja, so in der Art kann man sich das vorstellen. Ich tauche nach einigen Tagen etwa in einer Oase im Tschad auf. Da besteht die Zivilisation aus einem Benzinfass und einem Stand, an dem man Tomatenmark und Nudeln kaufen kann. Das ist dann mein Ausgangspunkt für die nächste Wüstenetappe, auf der mein Motorrad zur rollenden Oase wird. Da ist alles drauf, was ich zum Überleben brauche. Kamera, Wasser, Benzin, Campingausrüstung. Je nach Strecke, je nach Wüste muss ich nach 2 bis 8 Tagen eine neue Oase finden, um die Vorräte wieder aufzustocken. Ich übernachte übrigens nicht im Zelt, sondern mit Isomatte und Schlafsack unter freiem Himmel.
Streifen Sie allein durch die Wüste oder in Begleitung?
Ich bin mit meinen Freunden unterwegs gewesen oder mit der Partnerin, mit der ich zu der Zeit zusammen war. Selten mit mehr als 2 Menschen. Sind es mehr Personen, diskutiert man dann abends mehr über die Dinge wie die Finanzmarktproblematik, als sich über die Wüste zu freuen.
Früher sind Sie mit Geländewagen durch die Wüste gefahren. Seit einigen Jahren nur noch mit Motorrad. Warum?
Damit ist man einfach flexibler. Notfalls lässt es sich auch mal auf einen LKW laden. Oder man schiebt es in eine Hütte und lässt es für einige Tage stehen. Auch der Transport ist weitaus günstiger. Und die Wüstenbewohner reagieren viel positiver darauf. Die sind alle total fasziniert davon und schauen etwa bei Grenzkontrollen nicht so genau hin. Das kommt mir zugute, denn ich habe jede Menge Fotoausrüstung dabei. Und in einigen Ländern gibt es großes Misstrauen gegen Journalisten. Da ist es nicht gut aufzufallen.
Können Sie sich erklären, woher das große Interesse für das Motorrad kommt?
So große Maschinen sind in vielen Ländern vollkommen unbekannt. Dort kennt man nur Mopeds. Dagegen wirkt mein Motorrad wie ein Raumschiff. Man hört die Leute murmeln. 240 Stundenkilometern. Oder hört die Frage wie How many cubic centimeters? Wie viel Hubraum oder auch How much? Das größte Interesse kommt natürlich von den Männern.
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen.
Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.